Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Leider Trauer umflort wird, muss unsere Lesart sein. Zwei große europäische Schriftsteller sind am Wochenende gestorben. In den letzten Minuten erst wurde bekannt, dass Peter Bixel, der Schweizer Autor, tot ist. Und am Wochenende erreicht uns auch die Nachricht erreicht, dass Dag Solstad, der große norwegische Romancier und Schriftsteller, im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Wir werden an beide erinnern, aber erst einem Schriftsteller zuhören, der allseits gefeiert wird für seine historischen Romane, große Epochenpanoramen sind das mit surrealen wie unglaublichen Geschichten und Zusammenhängen, die Steffen Kopetzky seit nunmehr über 10 Jahren literarisch glänzend entfaltet. Jetzt gibt es einen neuen Roman, Atom, der in die Zeit des Zweiten Weltkriegs führt. Steffen Kopetzky ist unser Gast. Willkommen allerseits. Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt einen Schriftsteller hören, dessen Buchtitel meist einprägsame, knappe Titel tragen. Risiko, Propaganda, Monschau, Damenopfer. Aber dahinter stecken jeweils mächtige Geschichtspanoramen des 20. Jahrhunderts. Vom Ersten Weltkrieg an, als die Weltmächte zum historisch sogenannten Great Game antraten, dem großen, gewalttätigen Spiel über Macht, Einfluss und Herrschaft. Und ein solches tödlich bedrohendes Spiel entfaltet Steffen Kopetzky jetzt erneut in seinem ganz frisch erschienenen Roman Atom. Wieder nur ein Wort für eine atemberaubende Geschichte. Steffen Kopetzky liest aus seinem Roman heute Abend in Hannover. Dort erreichen wir ihn. Guten Morgen in der Lesart, Herr Kopetzky.
Ja, guten Morgen, Herr Scholl. Schön, dass Sie mich in Ihrer Sendung haben. Danke.
Wir freuen uns, Herr Kopetzky. Wer Ihre Romane kennt, der weiß, dass er immer eine spannende Story und Geschichtsstunde mit noch nie bekannten Details bekommt. Überrascht wird man aber auch immer wieder von der Form. Dieses Mal ist es ein waschechter Spionage-Thriller mit einem britischen Agenten, der im Zweiten Weltkrieg den Figuren der streng geheimen deutschen Raketen- und Atomforschung nachspürt. Haben Sie beim Schreiben sich ein bisschen wie Ian Fleming oder John Le Carré gefühlt?
Ja, also da haben Sie gleich die beiden richtigen Namen eigentlich genannt. Ich wollte tatsächlich so ein bisschen die literarische Tiefe von John Le Carré mit dem großartigen Setting von Fleming und James Bond verbinden und so eine Art von original gefälschten James Bond Vorläufer schreiben. Und das hat tatsächlich beim Schreiben sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Jüngst hat der opulente Oppenheimer-Film uns wieder diesen amerikanisch-deutschen Wissenschaftler-Wettstreit um die Atomspaltung in all seinen dramatischen Verästelungen vor Augen geführt. Wir wissen, wie es Gottlob ausgegangen ist. Ich meine, dieses Thema nun grundiert auch Ihren Roman. Sie erzählen aber eine andere Geschichte, bei der die Deutschen die Nase vorn hatten, gewissermaßen die Raketentechnik, nämlich also die Überschallforschung mit den ersten Düsenjägern, vor allem aber die V2 und dann die V1 und dann die V2, die ersten einsatzfähigen Langstreckenraketen, das waren Hitlers sogenannte Wunderwaffen, und dass die überhaupt noch zum Einsatz kamen. Dafür stand ganz zentral ein Mann, dessen Name mir vor Ihrem Roman überhaupt nichts sagte. Hans Kammler, ein SS-Obergruppenführer, General der Waffen-SS. Sie haben ihn ausgegraben, Herr Kopetzky. Wer war denn dieser Kammler?
Hans Kammler war zunächst einmal ein Bauingenieur, der dann bei der SS zum Bauchef aufgestiegen ist, große Projekte betreut hat und mit seinen Bauten die ganze deutsche Geheimwaffenforschung und Produktion im Grunde berührt und zu großen Teilen dann auch an sich gezogen hat.
Ich lese Sie ja, Herr Kopetzky, seit Buch 1, an die 30 Jahre ist es her, und eigentlich bei jedem habe ich mich gefragt, wo hat er das denn wieder her? Diese Wahnsinnsgeschichten, die tatsächlich passiert sind, aber außer Spezialisten weiß niemand davon. Sie haben mal gesagt, manchmal staune ich selber, was ich ausgrabe. Wie sind Sie denn auf diesen Kammler gestoßen, den wirklich nur die eingeweihtesten Historiker kennen?
Es ist wirklich recht erstaunlich, denn ich wollte eigentlich über den Wissenstransfer am Ende des Zweiten Weltkriegs schreiben. Also wie kamen die ganzen neuen Technologien in die Hände der Siegermächte? Und da ist eine Figur, die man natürlich kennt, ist Werner von Braun, der dann später eben auch der Lieblingsmitarbeiter von John F. Kennedy wurde, der Mann, der Amerika zum Mond brachte. Und man muss, wenn man bei Werner von Braun schaut, wie so eine Lichtgestalt, die über allem steht, gibt es dann eben diese dunkle Gestalt Hans Kammler, die man nicht kennt, obwohl sein Thun bekannt ist. Er steht sozusagen auch im Grunde überall dahinter, aber er ist wie ein Schatten, er ist verborgen. Und ich war selber überrascht, dass man nur ein bisschen hinter die Kulisse von Werner von Braun etwas schauen muss, um diesen Mann dann zu entdecken.
Was war denn dessen Leistung in Anführungszeichen, durch die er auch zu einem solch mächtigen Mann wurde, dieser Kammler?
Tja, also der hat zum Beispiel den Erweiterungsbau von Auschwitz geplant, also die Vergasungsanlagen und die Krematorien, in die im industriellen Maßstab Menschen töten konnten. Das war seine erste organisatorische Tat und daraufhin ist er sowas aufgestiegen wie Himmlers oder Hitlers Manager des Todes. Der hat also all die Dinge getan, Bauten errichtet, Fabriken errichtet, in denen dann die Forschung untergebracht wurde. Und er war ein Organisationstalent und eben vollkommen skrupellos.
Nun kennt die Nachwelt ja sämtliche furchtbaren SS-Granden eben. Sie haben schon genannt, Himmler, Heydrich, Bormann. Es ist ja doch verblüffend, dass dieser Kammler so vom Radar verschwunden ist. Wie konnte das denn sein?
Tja, er war wohl der Mann, der zu viel wusste. Er war einfach zu wertvoll und seine organisatorischen Verbrechen waren also aber von so großem Ausmaß, dass man ihn einfach nicht reinwaschen konnte. Ja, also Werner von Braun hat man gesagt, na gut, er hat für Hitler und für die Nazis gearbeitet und so, aber wir können ihn trotzdem nehmen. Kammler war zu monströs, den konnte man nicht reinwaschen, also musste er offiziell sterben und die USA durften eben gar nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden.
Es war ja dann, wenn man so will, das nächste Wettrennen um diese Raketentechnik. Alle wussten, dass das die Zukunft ist. Und ihr Roman behält, der junge britische Agent, der wird 1945 nach Deutschland geschickt, um diesen Kammler zu jagen. Das ist die Thriller-Story, die früh losgeht und von der wir jetzt gar nicht viel verraten dürfen, Herr Kopetzky. Zugleich aber entfalten Sie ja auch jene im Kern skandalöse Geschichte, dass letztlich Nazi-Verbrecher zu nützlichen hofierten Helfern für die amerikanische Waffenüberlegenheit wurden. Meint die Erkenntnis dabei, wenn es um Weltmacht, Geopolitik geht, da spielt Moral keine Rolle. Das zeigen Sie in dem Roman, wie auch in den anderen immer wieder in Ihren Büchern. Und es ist schon bitter, aber auch notwendig anscheinend, oder?
Erlauben Sie mir, dass ich an der Stelle vielleicht Ernest Hemingway zitiere, der es auf den Punkt gebracht hat. Im Krieg gibt es nur eine Regel. Du darfst nicht verlieren. Ja, also der Sieger schreibt die Geschichte, das war schon bei den Griechen so und es ist bis zum heutigen Tag so, wenn man sich anschaut, was momentan passiert. Russland geht all in und sagt, naja, wir werden uns durchsetzen und dann wird das Narrativ über unsere Taten schon in unserem Sinne sein. Also damit muss man leider leben.
Wir leben jetzt in diesen Zeiten, wo wieder Weltpolitik in ganz bedrohlichen, gewaltsamen Zuschnitt gemacht wird. Und wenn es auch weit zurückliegt, ist Ihr Romanstoff ja auch eine der vielen Vorgeschichten zu dieser Gegenwart. Und ich möchte Ihr Buch gern zusammenspannen mit einem Artikel, den Sie jetzt vor kurzem in der FAZ veröffentlicht haben, Herr Kopetzky. Eine ganze Seite, Feuilleton-Aufmacher, die Einsamkeit der Krieger. Das war die Überschrift. Sie haben diesen Text als direkte Reaktion auf die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz geschrieben. Was ist Ihnen denn bei dieser Rede so klar und deutlich geworden anscheinend?
Also, wenn es bis dahin noch einen Zweifel gegeben hatte, dann war der zerschlagen. Man konnte, glaube ich, klar sehen, dass die Trump-Bewegung dazu angetreten ist, die Weltordnung, die wir bislang kannten, in Stücke zu schlagen, die besten und treuesten Verbündeten zu demütigen und dann nicht nur zu sagen, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben, sondern auch schon zu sagen, naja, wir haben auch viel bessere in petto, der russische Präsident ist doch der geeignete Europäer in unseren Augen. Also man tritt dann auch noch auf den Werten herum. Und am nächsten Tag kam dann noch die Botschaft von Steve Bannon, dem intellektuellen Vordenker der globalen neuen Rechten, der eben auch dann gleich gesagt hat, ja, und wir werden jetzt Europa erobern, ein Land nach dem anderen. Und ich denke, die Botschaft war deutlich, wir stehen unter Beschuss.
Ich möchte einen Satz zitieren, der mich besonders beeindruckt hat aus diesem Artikel, Herr Kopetzky. Da schreiben Sie, all die Themen, die heute das Wahre und Gute verkörpern, Feminismus, Queerness oder Postkolonialismus, sind möglich, weil es da eine demokratische Rechtsordnung gibt, die von Menschen beschützt wird, welche vielleicht selbst mit Kopfschütteln auf diese Themen schauen, die aber bereit sind, ihre Gesundheit und sogar ihr Leben einzusetzen. Zitat Ende, ja. Und mit diesen Menschen, da meinen sie eben die Soldaten der europäischen Demokratien. Und sie plädieren dafür, ja, wir müssen uns wieder ja zu einem neuen soldatischen Denken, so merkwürdiges anmuten mag, müssen wir uns wieder zwingen, dass also dieser Traum vom Frieden schaffen ohne Waffen, dass er eigentlich geplatzt ist, oder?
Nun, Frieden schaffen ohne Waffen, das war der berühmte Slogan ja von Havemann, wenn ich mich recht erinnere, in den frühen 80er Jahren. Und das war ja eine historisch gesehen eine ganz andere Situation. Da war Ronald Reagan der Präsident, der eine enorme amerikanische Verschuldung in Kauf genommen hat, um die UdSSR mit der Rüstung wirtschaftlich zum Kollaps zu bringen. Seitdem ist ja eigentlich viel passiert. Wir haben ja die Trennung Europas überwunden. Wir haben ja die europäische Einigung. Und das Fatale und Bittere ist doch für uns, dass es ja genau darum geht. Die europäische Einigung soll ja zurückgedreht werden. Es soll ja wieder Einflusssphären entstehen. Russland soll wieder eine dominante Macht werden und die Europäische Union und die europäische Einigung eben im Grunde ja rückabgewickelt werden. Das heißt, wir stehen vor einer neuen Teilung Europas und haben deswegen meiner Meinung nach die Aufgabe, unser Projekt eines friedlichen, vereinten Europas auch mit allen Mitteln zu beschützen.
Und gestern ist in der Neuen Zürcher Zeitung noch ein großer politischer Essay von Ihnen erschienen, wo Sie für ein neues vereintes Europa freier Menschen plädieren. Die Verteidigungsstärke ohne die USA, die kommt auch hier zur Sprache. Jetzt ganz stark setzen Sie auf Bildung und Kultur als Schlüsselkraft für dieses neue vereinte Europa. Was meinen Sie denn hier genau?
Ja, um eine souveräne Macht zu sein, also eine Macht, die das Herr über das eigene Schicksal ist, gibt es verschiedene Faktoren. Wir brauchen politische Macht, also Einigkeit. Wir brauchen industrielle, wirtschaftliche Macht. Die haben wir. Wir müssen unsere Verteidigungsausgaben und Anstrengungen koordinieren. Dann haben wir auch militärische Macht. Und was eben ganz wichtig ist, die vierte Macht ist die Kultur. Das gibt es in jedem Land. Und wenn wir bestehen wollen gegen die Großmächte, die im Augenblick die Welt neu aufteilen wollen, wenn wir sagen wollen, nein, unser Schicksal nehmen wir selber in die Hand, wir wollen da selber mächtig bleiben als Europa, dann ist die Kultur der Bereich, in dem wir wirklich punkten können. Schauen Sie sich's an, die kulturelle Überlegenheit der USA, die geht gerade den Bach runter. Trump und seine Leute bemühen sich ja geradezu systematisch, das zu zerschlagen, wofür Amerika immer stand, nämlich sehr gute Unis, Wissenschaftlichkeit, technologischer Fortschritt. Im Grunde soll da bloß noch die KI existieren, der einzelne Mensch soll im Grunde gar keine Aufgaben mehr haben. Alles wird von der KI übernommen. Das sind scheinbar so die Träume, die Trump und seine Tech-Milliardäre träumen. Und China unterdrückt seine Bevölkerung und überwacht sie. Und die Russen, naja gut, die haben ein staatsideologisches Modell. Das mag jetzt funktionieren für diese Situation, aber das ist doch nicht attraktiv. Also so ein russisch-orthodoxer, im KGB-Stil designter Ansatz interessiert doch eigentlich niemanden. Das heißt, Europa hat eigentlich die große Chance, sich jetzt an die Spitze zu setzen, was die kulturelle Entwicklung angeht. Leute auch aus aller Welt, die Freiheit schätzen, willkommen zu heißen und zu sagen, wir werden uns in diesem Bereich einen Vorsprung erarbeiten vor den anderen, die nächsten 10, 15 Jahre unsere Human Resources anlegen und uns da an die Spitze setzen.
Auch vor diesem aktuellen Hintergrund liest man Ihren Roman. Ich danke Ihnen, Herr Kopetzky, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, dass Sie mich da hatten.
Und alles Gute auch für Ihre Lesung heute Abend in Hannover. Und morgen sind Sie dann auf der Lit Cologne in Köln. Und Atom, der neue Roman von Steffen Kopetzky, ist bei Rowohlt Berlin erschienen mit 412 Seiten für 26 Euro.
Straßenkritik. Also ich bin Katha und mein Lieblingsbuch ist von Elif Shafak. Das heißt 40 Geheimnisse der Liebe. Und ich mag das Buch sehr gerne, weil es darin auch wiederum mein Lieblingsdichter Rumi geht. Also es sind so zwei Parallelwelten. Zum einen geht es um eine Buchkritikerin, die ein Buch, was über das Leben von Rumi geschrieben wurde, dazu etwas schreiben soll. Und der Autor dieses Buches, in diesen Autor verliebt sie sich dann. Und parallel dazu gibt es natürlich die Geschichte des Buches. Und das ist auch wieder eine Liebesgeschichte. Also es sind zwei parallele Liebesgeschichten. Es geht sehr tragisch aus. weder der Autor und diese Kritikerin noch Rumi kommt zu seiner Liebe. Also beide enden tragisch letztlich, so wie die meisten Liebesgeschichten.
In Hamburg treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Den Auftakt spendiert uns Katja mit ihrer Empfehlung der 40 Geheimnisse der Liebe, dem Bestsellerroman von Elif Shafak. Im Taschenbuch bei Kain und Aber auf Deutsch erschienen mit 512 Seiten, übersetzt von Michaela Grabinger. 16 Euro kostet der Band.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da geht es heute bei uns um Heimat und Herkunft. Das sind ja schon immer große Themen in der Literatur gewesen. Und es ist schon ziemlich spannend, wie unterschiedlich Autorinnen und Autoren damit umgehen. Besonders interessant und sogar sensationell, wie ich persönlich finde, macht das der Schriftsteller Andreas Meyer, der seit nunmehr 15 Jahren an einem literarischen Großprojekt arbeitet, das er die Ortsumgehung nennt. 9 Romane gibt es schon, jetzt ist der 10. erschienen. Der Teufel, so der Titel. Bei uns im Studio ist die Kollegin Andrea Gerg. Hallo.
Hallo.
Du kennst ja alle, Andrea, die Vorgängerromane. Wo führt denn nun diese 10. Meyersche Ortsumgehung hin?
Ja, also Andreas Meyer geht nochmal ganz zurück in seine Kindheit, Anfang der 70er Jahre, und beschreibt, wie der kleine Andi ziemlich oft krank im Bett liegt und da schon so eine Art Fernsehroutine entwickelt. Also morgens um 8 geht's los, manchmal schon gleich mit der Wiederholung von Der blaue Bock, wo er sich so ein bisschen gruselt, wenn Heinz Schenk oder Roy Black damit ihren, wie er schreibt, zu großem Mund so ein bisschen gruselig grinsen.
Der Bembel.
Der Bembel, genau. Und dann geht's aber eben weiter in diesem Buch jetzt durch die Zeitgeschichte über die 80er Jahre, als es noch 2 Blöcke gab, also Ost und West, aber eben auch evangelisch und katholisch streng getrennt waren, aber auch die Friedberger Jugend entweder alternative Rockfans waren wie Andreas Meyer oder Karottenhosen tragende Popper. Dann geht es um den Mauerfall, die Golfkriege, Jugoslawien und immer entlang der Zeitgeschichte, die auch im Fernsehen, also vor allem in der Tagesschau, die so ein bisschen in dem Buch die Instanz für Gut und Böse ist, gespiegelt wird. Und überhaupt ist das so ein wichtiges Motiv in diesem Buch, diesmal das Fernsehen als Leitmedium und das Ende 2006 mit der Hinrichtung von Saddam Hussein, also einmal quasi durch die letzten 50 Jahre.
Ich meine, das ist ja riesig viel los gewesen, ja, also in dieser Zeit mit diesen ganzen politischen Umbrüchen. Wie kriegt er das dann alles in diesen Text rein und dann auch noch mit der Herkunfts- und Heimaterkundung verknüpft?
Ja, also ich finde, er macht es ja ganz toll in diesen insgesamt jetzt 10 Bänden, dass er immer so das Private vom Privaten ausgehen, dem scheinbar ganz Alltäglichen, und da drin aber zeigt, wie sich da so das große Ganze, eigentlich die ganze Welt, spiegelt. Also wenn man nochmal zum Beispiel auf den Anfang des Buchs, den ich gerade geschildert habe, zurückgeht, wieder dieses kleine kränkliche Kind von früh bis spät Fernsehen gucken darf. Das ist so ein tolles Bild, also in dem ich mich auch gleich wieder gefunden habe, weil einerseits zeigt er eben, wie eben so Sendungen Symbole des Zeitgeists sind, diese Unterhaltungssucht da mit dem blauen Bock und was es noch alles gab, aber auch die Tatsache, dass man damals Kinder tatsächlich einfach den ganzen Tag vor den Fernseher gesetzt hat und die im guten, aber auch im schlechten Sinn so sich selbst überlassen hat. Heute wird man das natürlich Vernachlässigung nennen. Oder wenn er erzählt, dass die Großmutter, die er sehr liebt, und die lebt ja zusammen mit ihrem Sohn, dem geistig zurückgebliebenen Onkel J, mit dem die ganze Sache ja begonnen hat. Und da schreibt er, die beiden hielten Ivan Rebrov tatsächlich für einen Russen und Hans Albers für einen echten Kapitän. Und da kommt er zu der Schlussfolgerung, Zitat, sie waren ganz bei sich und glaubten noch den Dingen, die sie sahen. Und ich meine, das ist eigentlich genau das, worum es geht, diese Schwelle, an der dieser Glaube zu bröckeln beginnt, und wohin das führt, das sehen wir ja heute.
Also ich liebe diese Romane, ja. Ich meine, es ist natürlich die eigene Familie, von der Meyer da erzählt. Ist das jetzt so, wie man heute sagen wird, ja, klassisch autofiktionales Schreibprojekt? Es steht ja immer noch Roman drauf vorne.
Ja, wahrscheinlich ist es das irgendwie schon, aber ich finde ja, grundsätzlich ist es ja nichts Schlechtes, weil dieses Autofiktionale heißt ja, wie bei jedem Erinnerungsprozess, dass man da die paar Brocken, die einem noch im Gedächtnis geblieben sind, eigentlich mehr zum Anlass nimmt, um dann eben was zu fiktionalisieren. Und das, denke ich, macht der Andreas Meyer famos. Also er hat ja so ein Stammpersonal, die Familie, dieser
Onkel J
ist auch meine Lieblingsfigur, dann aber auch sein Vater, den habe ich auch ins Herz geschlossen, der ist ja immer von schwerer Migräne geplagt, sobald ihm die Mutter wieder mal reindrückt, dass er eigentlich nicht standesgemäß ist, weil er hat ja eingeheiratet in diese Unternehmerfamilie.
Super Motiv,
dann gibt es diese wechselnden Freundinnen vom Andi, die kennt man auch schon, aber er schafft es halt halt auch in dieses Netzwerk immer wieder so neue tolle Figuren einzuführen. Diesmal der Tanzlehrer Herr Wiedemann, so ein ganz kleiner Mensch, wo er dann das zum Anlass nimmt, sich zu überlegen, warum hat eigentlich niemals damals überlegt, was hat der eigentlich im Zweiten Weltkrieg gemacht? Ja, und das ist ja auch schon wieder so ein mentaler Raum auf. Oder großartig das Tante Lenchen, die kommt aus der DDR immer in den Westen zu Besuch und die entspricht so gar nicht dem Bild der verhärmten, bedürftigen Ostler, sondern ist überzeugtes Parteimitglied und kommt da nur zu Besuch, weil man das halt so macht. Und das ist, finde ich, grandios, wie der Andreas Mayer das schafft, aus diesen privaten Strukturen sowas wirklich Allgemeingültiges rauszuziehen.
Du klingst sehr begeistert, Andrea.
Du ja auch.
Ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich kenne ihn noch nicht mehr. Aber es soll ja jetzt der vorletzte Band sein. Ich meine, die Ortsumgehung ist auf 11 Bücher angelegt. Es ist ja schwer vorstellbar, dass das irgendwann vorbei ist, oder?
Ja, schrecklich. Für mich wird es ein schwerer Abschied. Ich habe selten ein Großprojekt so interessiert verfolgt. Ich glaube auch nicht, dass es nur dran liegt, weil ich die Gegend gut kenne und aus dem gleichen Geburtsjahrgang bin wie Andreas Mayer. Der macht da schon sowas wie so eine Heimaterkundung poetischer Art, die eigentlich die Heimat von uns allen beschreibt. Er sagt ja, er studiert quasi, was wir mit Heimat durch unser zivilisatorisches Tun machen. Und das ist ja sinnbildlich für eigentlich alles, was zu betoniert, also mit der Ortsumgehung gemeint ist. Und es ist lustig, es ist absurd, es ist aber auch sehr tiefsinnig. Und ich meine, vorhin habe ich noch gedacht, der Andreas Mayer hätte mal hier in der Sendung gesagt, er macht es vielleicht doch länger. Aber ich habe das nicht mehr gefunden und habe jetzt gedacht, es ist vielleicht doch bloß Wunschdenken.
Ja, wir hatten ihn, glaube ich, schon eines andere Mal bei Band 5, 6, 7 oder 8. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich bin auch gespannt, wie der dann heißt. Die haben ja immer so Titel. Die Herkunft, die Universität, die Familie, jetzt der Teufel.
Jetzt kommt ja noch der Gott als nächstes.
Der Gott ist der nächste? Das weiß man schon?
Das weiß man schon.
Ey, dann kommst du wieder. Aber wir werden, glaube ich, auch ein großes Abschlussgespräch mit ihm führen. Vielleicht du oder ich. Ich danke dir jetzt erstmal für jetzt, Andrea, über den Teufel. Den neuen, den 10. Band von Andreas Mayers großem Heimatprojekt. Der Roman ist wie alle anderen bei Suhrkamp erschienen hat. 247 Seiten, kostet 25 Euro. Mehr dazu wie immer auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt bei uns mal was zu Gurken. Nicht gerade das heißeste Thema in der Literatur, aber der Kabarettist und Schriftsteller Kai Mangus Sting hat genau dieses Gemüse zum Titel einer Krimi-Hörspielreihe gemacht, in der die Gurken am Ende keine große Rolle spielen, dafür umso mehr Morde, ungeklärte Todesfälle, die meisten völlig grotesk. Und mittenmann ein Hobby-Detektiv-Trio, auch ähnlich grotesk im fortgeschrittenen Alter zudem. Und diese gesamte Gurkerei gibt's jetzt in einer schönen Sammel-CD-Box, stimmlich höchst prominent besetzt. Und unser Georg Gruber hat sich scheint glänzend amüsiert.
Wie dir geraten wir von einer unangenehmen Situation in die nächste?
Genau. Jetzt sitzen wir hier und dürfen unserem Tod bei der Arbeit zuschauen.
Ja, verehrte Hörer. Yes. Alfons Friedrichsberg, schwergewichtiger Rentner und Amateurkriminologe, war es wieder einmal gelungen, seine beiden Freunde, Jupp Straten und Willi Dahl, mit einer Mischung aus Abenteuerlust und Gottvertrauen in eine, sagen wir, besondere Situation zu bringen.
Alfons Friedrichsberg lässt sich meist nur schwer aus der Ruhe bringen. Bei seinen Freunden ist das anders.
Ist doch nett hier. Ich weiß gar nicht, was ihr habt.
Was wir haben. Wir sitzen hier und werden sterben.
Na und? Irgendwann muss das jeder. Und eigentlich ist unser Lebensweg von Geburt an ein dauerndes Streben zum Tod hin.
Die drei Rentner müssen mit ansehen, wie ein verrückter Serienmörder auf dem Friedhof für sie ein Grab aushebt. Während die drei da so im Dunkeln sitzen und immer verzweifelter überlegen, wie sie aus dieser Situation wieder herauskommen könnten, erzählen sie sich Schauergeschichten von anderen rätselhaften Mordfällen, die sie aufgeklärt haben. Zum Beispiel von Kannibalen, die sich per Annonce ihre Opfer suchten, oder Killerschweinen, die in einem Dorf ihr Unwesen getrieben haben.
Was? Ich höre sie wieder, Hildegard.
Wen oder was, Herbert? Willst du schon wieder mitten in der Nacht hören?
Wir wollen nichts, aber ich höre sie trotzdem.
Was?
Die Schweine. Diese unheimlich grausamen Killerschweine.
Ausgedacht hat sich diese absurden Mordgrotesken mit viel Wortwitz und Situationskomik Kai Magnus Sting. Für die Hörspielumsetzung hat der Kabarettist und Schriftsteller sich prominente Stimmen zur Hilfe geholt. Jochen Malmsheimer mimt sehr überzeugend den Hobbykriminalisten Alfons Friedrichsberg. Bastian Pastewka glänzt in einer Vielzahl von Rollen, genauso wie Annette Frier in fast allen weiblichen. Und für ein Abenteuer in einem Kloster ist auch noch Christoph Maria Herbst eingesprungen, als Zwillingsbruder des dicken Hobbydetektivs.
Meine Herren, was führt Sie denn hierher um diese Zeit?
Ja, das ist eine lange Geschichte und Mord und Totschlag kommen auch drin vor.
Ach, sehr interessant. Ich kann mir weniges vorstellen, was mir meinen Morgen mehr versüßen könnte.
Dazu haben wir alle noch schwer ein Sitzen.
All diese Geschichten sind sehr dicht, verspielt und kunstvoll inszeniert von Leonhard Koppelmann, einem vielfach preisgekrönten Regisseur. Er schafft für die absurden und komischen Episoden ein immer wieder überraschendes Soundbett aus Musiken und Geräuschen.
Friedrichsberg stöberte sich also weiter durch die Bücherberge. Er zog alte Schwarten aus Stapeln und Regalen, blätterte, las, überflog, schob beiseite, kramte hervor, legte weg und schließlich bemerkte er einen Widerstand bei einem Buch.
Oh. Da guck mal einer an. Am Samstag kam das Sams zurück, steht hier auch rum.
Dann wäre das mit der geheimnisvollen Inschrift wohl auch geklärt.
Gerade die ersten Episoden von Tod unter Gurken sind sehr charmant. Sie erinnern manchmal an Krimis aus den 60er Jahren.
Nolldorf. Von dem bekannten Chirurgen Professor Dr. Burkhard Klausner fehlt weiterhin jede Spur. Zum letzten Mal lebend gesehen wurde er am vergangenen Donnerstag in der Uniklinik. Sachdienliche Hinweise nimmt die örtliche Polizei entgegen.
Rund 6,5 Stunden dauern die gesammelten Geschichten, die zwischen gut dosierter Komik und überdrehtem Klamauk changieren. Beim Hören geht es einem manchmal wie mit Schokolade essen, nicht zu viel auf einmal.
Ich habe das schon verstanden, aber ich verstehe das nicht.
Jetzt verstehe ich dich nicht. Was meinst du genau?
Wir haben doch genug erzählt bis hierhin, oder etwa nicht?
Ganz meine Meinung. Da hat eine ominöse Mordgeschichte die nächste gejagt.
Am Ende gehen alle Grotesken, zumindest für die drei Hobby-Kriminologen, gut aus. Auch wenn es erstaunlich viele Mordopfer gibt. Darunter auch ein Ehepaar in einem Wellnesshotel unter Gurkenmasken.
Tod unter Gurken. Die ganze Hörspielreihe mit 6 CDs von Kai Magnus Sting jetzt in einer Box im Hörverlag. Und nun zu dieser traurigen Nachricht, die unser Wochenende aus Norwegen erreicht hat. Im Alter von 83 Jahren ist der Schriftsteller Dag Solstad gestorben. Ein literarischer Riese, ein Günter Grass Norwegens war er, von Weltrang und Ruf. In über 30 Sprachen sind seine Bücher übersetzt. Mehr als 40 stehen zu Buche, darunter 19 große Romane. Wir wollen im Gedenken mit einem Mann, der Dag Solstads Werk in- und auswendig kennt, Wolfgang Hottner. Er ist Literaturwissenschaftler, lehrt derzeit an der Universität Bergen in Nordnorwegen und ist jetzt dort am Telefon. Guten Tag, Herr Hortner.
Morgen.
Wer war denn dieser Dag Solstad? In Norwegen kennt ihn jedes Kind. Bei uns ist er nicht so bekannt. Was hat ihn denn seine Literatur ausgezeichnet?
Das ist schon ein großer Verlust. Also Solstad war über 50 Jahre lang seit dem Debüt von 1965 der große, bedeutendste norwegische Schriftsteller, Prosaist, Essayist, Public Intellectual, Sie haben Grass schon erwähnt, und hat einfach das literarische Leben geprägt, thematisch, stilistisch, jede Veröffentlichung ein großes Ereignis. Stand aber auch, wie Sie sagen, so ein bisschen im Schatten von Fosse, von Knausgård, von Vigdis Hjorth, aber ich würde sagen, kein Fosse und kein Knausgård ohne Solstad.
Er war ja in jungen Jahren auch eine politisch sehr profilierte Persönlichkeit, sogar ziemlich linksradikal, ne?
Absolut. Auch Gründungsmitglied der sehr linken Tageszeitung Klassekampen und Teil der Kommunistischen Partei. Und dieser Eintritt in diese Partei in den frühen 70ern hat auch seine Literatur sehr geprägt. Also es ist eine sozialrealistische Literatur, es geht um Selbstproletarisierung, um die Arbeiterklasse. Es gibt dann den Shift in den 80ern hin zur Enttäuschung, also dass diese großen Utopien eigentlich nicht wirklich eingetreten sind, dass Norwegen von so einer sozialdemokratischen Utopie zum kapitalistischen Normalfall wird, prägt dann eigentlich diese Phase der 80er und 90er Jahre. Also die Rückschau auf diese blühenden, idealistischen Jahre.
Wie würden Sie denn seine Ästhetik, seinen literarischen Stil charakterisieren? Ich meine, über 50 Jahre Autorschaft, wie hat er sich denn entwickelt? Er selbst hat mal von einem murmelnden Ton gesprochen.
Genau. Und wenn man ihn mal lesen gehört hat, weiß man genau, was er damit meint. Es ist was sehr Nuschelndes, Murmelndes. Aber die Entwicklung ist natürlich schon enorm. Also, und es war für Suster auch immer wichtig, sich nicht zu wiederholen. Er beginnt eigentlich als Modernist, also Kafka und Beckett sind die großen Vorbilder, geht dann über, wie gesagt, in diese politische, sozialrealistische Phase in den 70ern und schreibt dann in den 80ern, 90ern diese Enttäuschungsromane, würde ich sie nennen. Das sind auch, glaube ich, stilistisch die interessantesten Bücher. Die sind leider noch nicht ins Deutsche übersetzt, aber es kann ja noch kommen. Es gibt dann in den frühen 2000ern so eine Art autobiografische Wendung. Also er schreibt dann eine große Familienchronik. Was man auch nicht vergessen darf, Dag Suhr hat 6 Chroniken über Fußball-Weltmeisterschaften geschrieben.
Ja, das habe ich auch gelesen. Das fand ich so interessant. In den 90er Jahren, was ist das? War er so einfach so ein Fußballfreak?
Absolut. Er ist ein großer Sportfan und interessanterweise die letzte Veröffentlichung, die jetzt vor 3 Wochen erschienen ist auf Norwegisch, ist eine Geschichte des norwegischen Trabrennsports. und der Ich bin kein Trabrennsport-Fan und auch kein Experte, aber der Stil und diese Prosa ist so toll, so witzig, so wendig, dass ich das auch wirklich schnell weggelesen habe.
Man, etliche seiner Romane gibt es auch auf Deutsch. Was würden Sie denn, Herr Hottner, empfehlen? Was sollte man denn unbedingt gelesen haben von Dag Solstad?
Also er selber hat immer gesagt, dass T. Singer bei Dörlemann erschienen sein bester Roman war. Und das ist auch irgendwie richtig, das ist eine Summe von all den stilistischen Eigenheiten. Aber ich würde sagen, der Roman, der sein Geburtsdatum im Titel trägt, also der 16. Juli 1941, ist eigentlich sein schönstes Buch. Es ist ein Buch, in dem Suhr versucht, sich selber auf die Spur zu kommen, dem eigenen Schreiben, der eigenen Poetik. Aber es ist auch interessanterweise ein Buch über das Berlin der frühen 2000er, also diese arm, aber sexy Jahre. Und Suhr hat lange in Berlin gewohnt und wandert so durch diese Straßen Berlins. Und es ist ein sehr persönliches, aber auch ein sehr witziges Porträt dieser Stadt zu dieser Zeit.
Vielleicht ein kurzes Wort noch, Herr Hottner. Uns hat jetzt diese Todesnachricht am Wochenende erreicht. Wie haben denn so die norwegischen Medien auf den Tod reagiert? Weil Sie vorhin auch sagten, ja, Public Intellectual auch immer umstritten. Wie wird an ihn erinnert?
Also das war auch wirklich ein Schock. Und die größten Tageszeitungen bringen eine Flut von Nachrufen. Es wurde dann schon auch klar, es war der größte Schriftsteller der letzten 50 Jahre und es ist eine große Lücke.
Danke Ihnen, Wolfgang Hottner, für dieses Gespräch. In Memoriam Solstad am Wochenende ist der norwegische Schriftsteller gestorben. Er wurde 83 Jahre alt. Ja, alles Gute Ihnen, Herr Hottner, nach Norwegen.
Tschüss.
Ich habe es vorhin gesagt, ein paar Minuten vor dieser Lesart haben wir erfahren, dass Peter Bixel auch gestorben ist, der große Schweizer Autor. Nächste Woche wäre er 90 Jahre alt geworden. Wir werden an ihn auch noch ausführlich erinnern hier bei uns im Programm. Hören wir noch einmal wenigstens an dieser Stelle seine Stimme.
Sämtliche Modelle von Leben nach dem Tod, von Himmel, die mir angeboten wurden, musste ich sagen, also dort möchte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich habe mich schon in diesem Leben trotz Ärger und trotz Dilemma genug gelangweilt. Ich will mich dann nicht eine Ewigkeit lang langweilen. Nein, lieber nichts als eine Ewigkeit in Langeweile.
Ja, so hat er wirklich noch geflaxt über seinen Tod, Peter Bixel. Auch er ist gestorben. Mehr über ihn, wie gesagt, weiter in unserem Programm. Heute Nachmittag etwa ein ausführlicher Nachruf bei den Kollegen und Kolleginnen im Büchermarkt des Deutschlandfunk.